Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und dass Sie einen Platz bekommen haben, denn die heutige Veranstaltung ist schon seit Tagen ausgebucht. Heute ist Donnerstag, der 23. Jänner 2020. Nach einer kurzen Pause zur Jahreswende geht Wissen fürs Leben weiter. Sie wissen, Pausen sind wichtig, innehalten ist gesund, gerade das Gehirn braucht Pausen. Wenn wir innehalten, eine Pause machen, dann unterbrechen wir eine Tätigkeit. Wir lassen von etwas ab, wir unterlassen etwas. Vor allem sind wir offline. Wie rasten, sagen wir Älteren. Wir chillen, sagen die Jüngeren, auch wenn sie meistens noch online sind. Für den Zeitforscher Karl-Heinz Geißler sind Pausen Zwischenzeiten, die Gelegenheit bieten, zu sich zu kommen. Er nennt Pausen Leuchttürme des Daseins, denn sie sind wirkungsvolle und sinnvolle Leerstellen, in denen mehr oder weniger Bedeutendes geschieht, sagt Karl-Heinz Geißler. Nach einer Pause ist man gestärkt und aufnahmefähig für Neues, auch für neues Wissen fürs Leben. Unser heutiges Thema heißt auf die Seele hören, Wegweiser in ein selbstbestimmtes Leben. Referent ist Dr. Michael Tischinger und Anlass für diesen Vortrag, für diesen Abend ist dieses Buch. Wissen fürs Leben ist getragen und geprägt von dem Anliegen, menschliches Verhalten zu verstehen, das Leben zu verstehen mit all seinen Widersprüchen und Ungereimtheiten. Und Wissen fürs Leben will eine konstruktive Energie in Gang bringen für so etwas wie lösendes, konstruktives, zuversichtliches, heilsames, besonders in den Bereichen, in denen Leid und Not spürbar ist. In einem solchen Bereich, in dem Leid und Not spürbar ist, arbeitet Dr. Michael Tischinger. Er ist der Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf. Das ist eine psychosomatische Fachklinik. Er selbst ist Facharzt für psychosomatische Medizin, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Lehrtherapeut in tiefenpsychologischer Psychotherapie, Supervisor und Dozent. Außerdem ist er ausgebildeter Paar- und Familientherapeut, zertifizierter MBSR-Lehrer, also Achtsamkeitslehrer, und er ist Diplom-Theologe. Michael Tischinger ist verheiratet und Vater von Zwillingen. Er hat bisher 3 Bücher geschrieben, die sehr erfolgreich sind. Jeder Tag ist ein geschenktes Leben. Das Buch Selbstliebe, Weg der inneren Heilung. Zu beiden Themen gibt es je auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal und die beiden Videos zusammen sind schon über 70.000 Mal aufgerufen worden. Im letzten Sommer erschien eben dieses Buch, das 3. Buch von Michael Tischinger, Auf die Seele hören, Wegweiser in ein selbstbestimmtes Leben. Was damit gemeint ist, das werden Sie jetzt erfahren. Geschätzter Herr Dr. Tischinger, lieber Michael, ganz herzlich willkommen hier bei uns in Feldkirch.
Es sind nur wenige kleine Schritte von dort nach hier, aber es ist was Großartiges für mich, jetzt hier stehen zu dürfen. Und ich möchte mit dem Wichtigsten zuerst beginnen. Und das sind die Worte des Danks. The words before all others. Jawohl. Ja, ich möchte mit dem Wichtigsten zuerst beginnen. Vielen Dank, jetzt scheint es zu gehen. Das Wichtigste, das sind immer die Worte des Danks. Ich empfinde Dankbarkeit, dass ich von dir, lieber Franz, eingeladen worden bin. Ich empfinde Dankbarkeit, dass Sie heute Abend gekommen sind und sagen, das ist mir wichtig, das Thema liegt mir am Herzen. Und ich bin meinem Leben dankbar, dass mir heute schon das Beste, was mir überhaupt passieren konnte, zuteil geworden ist. Ich bin aufgewacht. Und indem ich aufgewacht bin, durfte ich schon zwei Geschenke öffnen. Meine Augen. Und mit meinen Augen durfte ich sehen, was die aufgehende Sonne Wunderbares in dieser Winterlandschaft hervorzaubert, was sie sichtbar werden lässt. Und ich bin dankbar, dass Sie und ich in der Geburtslotterie eine 6 mit Zusatzzahl gezogen haben. Denn zu dieser Zeit in der Menschheitsgeschichte, auf diesem Ort des Planeten leben zu dürfen, das ist wahrlich eine 6 mit Zusatzzahl. Und so könnte ich endlos weitermachen, wenn ich mir bewusst mache, was es alles gibt, was in meinem Leben kostbar und wertvoll ist. Und es ist mir seit dem Tod eines lieben Freundes besonders bewusst geworden, dass es nicht selbstverständlich ist, einen neuen Tag geschenkt zu bekommen. Denn das ist im Prinzip die Geburtsstunde dieses Buches. Vor 2 Jahren starb mein gleichaltriger Freund und Kollege Patrick und wir saßen so 2 Wochen vor seinem Tod, er stürzte am Berg ab, noch zusammen und haben bei einer Tasse Kaffee so geplaudert, was denn das Leben wohl noch von uns möchte. Und 2 Wochen später war er tot. Und seine kleine 6-jährige Tochter sollte im Herbst in die Schule gehen. Und ich konnte es zuerst gar nicht glauben, dass Patrick nicht mehr da war. Und er hat mich in gewisser Weise auf eine Reise geschickt, denn bei unserem letzten Zusammentreffen haben wir über das Thema einer Visionssuche gesprochen, eine 2-wöchige Auszeit in der Natur, um tiefer in Verbindung so mit den eigenen Wünschen und Sehnsüchten zu kommen. Er hatte mir eine Adresse genannt, ich hatte die erstmal beiseite gelegt und nach seinem Tod wusste ich, jetzt ist die Zeit. Ich darf nicht das auf irgendwann verschieben, sondern ich habe mich dann im Frühjahr für eine solche Visionssuche angemeldet und da hatte ich dann innerlich so diesen Ruf gespürt, ein Buch zu Ehren von Patrick zu schreiben, denn er war ein sehr beseelter Mensch. Er hat dem Ruf seiner Seele gefolgt und daraus ist dieses Buch Auf die Seele hören entstanden. Und es scheint mir, dass es gerade in dieser Zeit, wo wir so verunsichert sind, wichtig ist, in uns einen Kompass zu finden, der uns Sicherheit anbieten kann. Was meine ich damit? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die von einer Krise in die nächste schlittert, ob das Flüchtlingskrise oder Klimakrise oder Finanzkrise ist. Es ist eine sehr unsichere Zeit. Dann ist es eine Zeit, wo wir gar nicht mehr wissen, wem können wir noch glauben oder vertrauen. Fake News, alternative Fakten, ja, das ist so das Unwort des Jahr 2018 gewesen, so dass Lügen im öffentlichen Diskurs salonfähig werden. Können wir den Politikern noch vertrauen? Können wir dem, was im Internet steht, vertrauen? Können wir der sogenannten Lügenpresse noch vertrauen? Wenn diese Welt so verunsicherbar ist und ich mich so schwer tue, zu vertrauen, diesen Führern, diesen Menschen, die uns als Politiker oder vielleicht als Vorbilder dienen sollen, wo kann ich mich orientieren, wo kann ich Sicherheit finden? Und ich glaube, es gibt diese Sicherheit in uns allen und es ist dieser innere Kompass in uns. Und darüber möchte ich heute sprechen, dass wir alle in uns einen Ort der inneren Gewissheit haben. Und wenn wir damit in Verbindung gehen, dann wissen wir, wie wir leben sollen und wollen. Und dann ist es so, dass wir, wenn wir dann eines Tages selber vielleicht nochmal die Gnade haben, zurückschauen zu dürfen auf unser Leben, wenn wir wissen, wir sind an der großen Schwelle, dann ist es vielleicht so, dass wir ohne Reue gehen können. Und das wünsche ich Ihnen und mir, dass wir eines Tages ohne Reue gehen können. Und wir wissen von einer Untersuchung einer Palliativkrankenschwester, der Bon Iver, dass die Sterbenden, die nochmal zurückschauen und gefragt werden, was ist das, was du in der Rückschau bereust, dann ist Nummer 1 die Aussage, ich habe nicht mein Leben gelebt, sondern ich habe Erwartungen erfüllt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war vielleicht so fremdbestimmt, aber ich habe nicht wirklich das gemacht, was meins war. Und wenn wir in Verbindung mit dieser inneren Instanz in uns, mit der Seele sind, mit diesem Kompass, dieser Weisheitsinstanz, dann können wir ein Leben leben, was stimmt, was für uns stimmt und wahrhaftig und authentisch ist. Und dann, glaube ich, können wir eines Tages in Frieden gehen. Und das ist mein Anliegen, heute Abend Ihnen da ein paar Impulse zu geben, wie es vielleicht gelingen kann, in Verbindung zu treten mit diesem Kompass, den wir alle in uns tragen. Und es gibt einen Menschen, der ähnlich alt war wie ich und eine Rede halten durfte und der diese Rede überschrieben hat mit die größte Erfindung der Zeit. Was ist das? Dieser Mensch war Steve Jobs, der Gründer von Apple. Und viele meinten, dass die größte Erfindung der modernen Zeit das Smartphone ist, was Steve Jobs...
Ja. Kein Problem.
Steve Jobs war ja mit seiner Firma Apple der Begründer des sogenannten Smartphones, was aus der heutigen Zeit gar nicht mehr wegzudenken ist, was viele sagen, das ist die wichtigste Erfindung der Neuzeit. Und er hat gesagt, die wichtigste Erfindung ist nicht das Smartphone, sondern es ist der Tod. Also die wichtigste Erfindung des Lebens ist der Tod. Denn der Tod trennt das Wichtige vom Unwichtigen. Das ist der große Wandler. Und angesichts unserer eigenen Vergänglichkeit können wir nämlich erfüllen, was wirklich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und so glaube ich, dass eben dieses Memento Mori, Mensch, gedenke, dass du sterblich bist, und das Carpe Diem, pflücke den Tag, zusammengehört, dass wir eben in dem Wissen um unsere Endlichkeit eben bewusster leben können und immer wieder neu aufgerufen sind, so zu leben, wie es für uns stimmt, in Verbindung mit unserer Seele ein beseeltes Leben zu führen. Und ich bin deswegen auch auf dieses Thema gestoßen, weil ich es, glaube ich, über viele Jahre gar nicht wusste, dass ich in mir diesen Kompass habe, den ich fragen kann, den ich nutzen kann, wie ich leben will. Sondern da, wo ich herkomme, da war es üblich, dass man sich nach anderen Menschen richtet. Also ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und da war es ganz wichtig, keinen Anstoß zu erregen, sondern so zu gucken, was machen denn die anderen? Und dann kann das ja gar nicht so falsch sein, wenn man das auch so macht, wie die anderen das machen. Und ich bin Bankkaufmann geworden, wie meine beiden Schwestern auch. Ein sicherer Beruf, wo man damals gedacht hat, da kann man ein Leben lang gut davon leben und ein anständiger Beruf. Das ist schon ein paar Jahre her. Und so habe ich eben vom Kopf her mich gefragt, was erwarten die Eltern, was ist so anerkannt in der Gesellschaft, und habe diesen Beruf gewählt und dachte ich, ja, das werde ich sozusagen ein Leben lang machen. Und dann, als die Lehre zu Ende war, habe ich dann gemerkt, dass ich bei der Arbeit zum Fenster rausgeguckt habe, dass ich nicht mehr mit dem ganzen Herzen dabei war und noch keine 20 Jahre alt mich schon gefragt habe, wie viele Jahre habe ich noch bis zur Rente? Und der Kopf hat gesagt, passt schon alles, ja, das ist doch ein guter Beruf, du verdienst gut, du hast Karrieremöglichkeiten. Aber in mir gab es eine Instanz, die gespürt hat, dass das nicht mein Beruf ist, dass das nicht zu mir passt. Und diese Instanz, würde ich heute sagen, ist meine Seele. Und sie hat sich durch Schlafstörungen bemerkt gemacht. Ich habe ein ganzes Jahr lang ganz schlecht geschlafen. Ich habe immer wieder geträumt vom Fallen, vom Loslassen. Und dann habe ich Bluthochdruck bekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, da ruft etwas in mir und sagt, da wo du jetzt bist, kannst du nicht bleiben. Du musst dich nochmal auf den Weg machen. Und es war der Ruf meiner Seele, die über diese Schlafstörungen, über diesen Blutdruck zu mir gesprochen hat und mich letztlich dazu bewegt hat, diesen Schritt zu machen, loszulassen von dieser sicheren Existenz des Bankkaufmanns, nochmal in die Schule zu gehen. Ich musste dann erst das Abitur nachholen, um mich auf den Weg zu machen, den sozusagen meine Seele für mich vorgesehen hatte. Und das ist mir wichtig, dass wir Menschen zwar einen rationalen Geist haben, aber wir haben auch einen intuitiven Geist, einen, sage ich mal, inneren Kompass, der uns helfen kann zu leben. Und der rationale Geist ist allenfalls der Diener und das eigentliche Geschenk ist der intuitive Geist. Und Albert Einstein hat gesagt, wir haben eine Welt erschaffen, wo wir den rationalen Geist zum Herrscher gemacht haben und den intuitiven Geist vergessen haben. Und für mich ist dieser intuitive Geist das, was ich mit Seele meine, dass wir so eine Art Spürbewusstsein haben, dass wir erspüren können, was für uns stimmt oder nicht mehr stimmt. Und mir geht es nicht darum, das Wort Seele zu definieren, sondern eher so phänomenologisch Ihnen selber und mir so die Erfahrung anzubieten, wie erfahren Sie, wie erfahre ich Seele? Für mich ist das so ein Öffnen im Brustbereich, ein inneres Fließen, ein Weitwerden, eine innere Freude, die sich zeigt. Also wenn ich zum Beispiel mich entscheiden darf zwischen dem einen und dem anderen und ich spüre, das eine löst in mir eine Freude aus, da wird es weit, da kann ich frei atmen, dann weiß ich, das ist innerlich stimmig. Das stimmt für mich. Das ist mir gemäß. Und dann gibt es Dinge, die sich so querlegen, wo ich dann zum Beispiel denke, ich muss doch jetzt aber, der Kopf sagt mir das, ich muss doch jetzt dieses oder jenes tun und dann tue ich vielleicht etwas, aber ich merke, es ist nicht stimmig. Es ist nicht im Einklang mit meinem Innersten. Und vielleicht kennen Sie so Situationen, dass Sie dann irgendwas tun, weil Sie sich selber dazu überreden und dann liegt es so quer und dann wird es ganz kompliziert und unrund und vielleicht konflikthaft und Sie merken eigentlich rückblickend, ich habe es eigentlich vorher schon gespürt, dass es nicht gut war, dass es nicht stimmt für mich. Und so ist es gut, beide Erfahrungen zu kennen, etwas zu tun, was zutiefst stimmig ist, im Einklang mit dieser inneren Stimme, aber auch die Erfahrung, etwas zu tun, was nicht stimmig ist, wo etwas quer liegt und wir uns wie zwingen und merken, nee, das war es eigentlich nicht. Und es gibt diese innere Stimme in uns allen, die wir nicht mit den äußeren Ohren hören können, aber diese innere Stimme weiß, was gut für uns ist und wir können sie erfüllen, wir können sie von innen her spüren. Also so gesehen ist Seele eine Art Spürbewusstsein, ein intuitives Erfassen. Und es ist so wie ein innerer Kompass, den wir alle bei uns haben. Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer Wildnis und Sie müssten sich orientieren. Sie hätten zwei Möglichkeiten, entweder Sie haben einen Kompass bei sich oder ein Navi und orientieren sich an dem, was Sie bei sich haben. Oder wenn Sie sowas nicht haben, dann schauen Sie nach Spuren, wo sind andere Menschen langgegangen und gehen anderen fremden Spuren nach. Und wir alle haben dieses Navi in uns, aber wir müssen es einschalten, damit wir es nutzen können. Also die Seele als unser Navi, was uns helfen will, den stimmigen Weg zu finden. Und es liegt an uns. Wir haben das alle in uns da, aber es liegt an uns, ob wir es nützen oder nicht. Und für mich ist dieses seelische Navi eher so ein leises in uns Flüstern, eine Stimme, die sehr leise ist und die Zeit und Raum braucht, die wir nicht so im Vorbeirennen wahrnehmen können, sondern wo wir uns ein bisschen Zeit nehmen müssen, mal hinzuspüren. Franz hat vorhin von den Pausen gesprochen, vom Innehalten. Also dass es sich lohnt, immer wieder mal innezuhalten und mal hineinzufühlen. Wie schmeckt das in mir? Wie fühlt sich das an? Ist das stimmig so? Ja? Habe ich dein inneres Ja? Also, und dann können wir uns sehr vertraut machen mit dieser inneren Stimme, die sich uns wirklich zeigt und uns fühlen lässt, ja, so könnte es gehen, ja, das fühlt sich stimmig an. Aber wenn wir das nicht tun, also wenn wir so quasi auf diese zarte, leise Stimme nicht hören, dann wird sie versuchen, sich anders bemerkbar zu machen, also wird dann lauter. Eine Form von Lautwerden könnte zum Beispiel eine Krankheit sein, dass sie uns Symptome schenkt. Für mich als psychosomatisch tätiger Arzt ist der Körper und die Seele eine Einheit. Das ist nicht voneinander zu trennen. Und für mich ist in jeder Krankheit ein Rufen der Seele beinhaltet. Die Seele, die fragt, stimmt dein Leben so, wie du jetzt lebst? Stimmt das? Ist das im Einklang mit deiner inneren Bestimmung? Und vielleicht kennen Sie das, dass Sie manchmal Symptome übergehen oder bloß vielleicht gerade ein Medikament nehmen, ohne sich mehr Zeit zu nehmen, was ist da gerade los, dass ich gerade jetzt diese Beschwerden habe. Und dann kommen neue Symptome, weil wir die eigentliche Botschaft nicht wahrnehmen und sie nur unterdrücken. Und dann kommen vielleicht heftigere Symptome oder ein Unfall dazu. Ich hatte heute eine Begegnung mit einem Bekannten, der den Arm in der Schlinge trug. Und dann erzählte, ach, an Silvester bin ich ausgerutscht und habe mir den Ellenbogen gebrochen. Und so ein Pech, ich bin das letzte Jahr schon 5 oder 6 Mal gestürzt. Immer wieder habe ich mir wehgetan, habe mir irgendwas gebrochen. So ein Pech, wie ich auch habe. Wir können zunächst mal das als Pech abtun, dass wir wiederholt verunfallen oder stürzen. Aber ich glaube, wenn wir verunfallen, dann liegt es nicht daran, dass im Außen gerade Glatteis ist, sondern dass in uns Aufruhr ist, dass in unserer Seele etwas nicht in Frieden ist, dass da sich etwas mitteilt, dass zum Beispiel die Seele sagt, du bist viel zu schnell unterwegs oder du bist vielleicht auf dem falschen Weg. Wo läufst du hin? Ist es wirklich dein Weg? Und dann stürzen wir und nochmal und dann denken wir vielleicht, ein Pech gehabt und nochmal ein Unfall, aber es würde sich lohnen, mal innezuhalten. Was ist da gerade los, dass ich so oft verunfalle? Also Krankheiten, Unfälle, aber auch Lebenskrisen sind für mich sozusagen ein Ruf der Seele. Also eine Krise ist für mich so das Fieber der Seele, wenn jemand merkt, so wie bisher geht es nicht weiter. So will oder kann ich nicht weiterleben. Ich muss was ändern. Ich brauche den Mut, was zu verändern. Und dann ist die Seele die Instanz, der wir vertrauen können, die weiß, in welche Richtung es gehen soll. Also es gibt diese Instanz in uns, der wir vertrauen können. Also diese Spürinstanz, die Seele, sie spricht immer von der Warte des Wohlwollens. Sie möchte unser Allerbestes. Und was ist ihr Anliegen? Sie möchte, dass wir uns entwickeln, dass wir nicht stehen bleiben, sondern uns entfalten, der werden, der wir eigentlich sind. Sie möchte, dass wir in Verbindung sind, in Verbindung mit uns selbst, aber auch in Verbindung mit dem Leben, tiefer in Verbindung sind. Und meine Überzeugung ist, wenn wir gut nach innen verbunden sind, so mit diesem seelischen Innenraum, dann können wir auch ganz anders mit der Welt und den Menschen verbunden sein, seelische Verbindungen eingehen. Also die Seele meint es wirklich gut mit uns und sie will, dass wir letztlich, und das ist die Sprache der Seele, zu liebenden Menschen werden. Liebe ist die Sprache der Seele. Was ist Liebe? Liebe ist für mich nicht ein Gefühl. Wir meinen, Liebe sei ein Gefühl, aber verwechseln Liebe mit Verliebtsein. Gefühle sind nur Reaktionen in uns auf aktuelle Lebensveränderungen. Also zum Beispiel das Gefühl der Trauer kommt, wenn wir einen Verlust zu beklagen haben. Und dann nach einer Weile geht es wieder. Die Trauer hilft uns, diesen Verlust zu bewältigen. Das Gefühl der Verliebtheit kommt, wenn wir einen Menschen vielleicht so als Partner gewinnen wollen. Aber auch dieses Gefühl der Verliebtheit, der Schmetterling im Bauch, das vergeht. Also Gefühle kommen und gehen. Liebe ist kein Gefühl, sondern Liebe ist das Ja der Verbundenheit, Ja der Zugehörigkeit. Und die Seele weiß, dass wir tief miteinander verbunden sind. Ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen, der Liebe von Eltern und Kindern. Wenn Sie erwachsene Kinder haben und zurückschauen, dann können Sie sich vielleicht erinnern, dass Sie unterschiedlichste Phasen in dieser Verbindung zu Ihren Kindern durchlebt haben, von großer Freude und Fürsorge bis zum Beispiel in der Pubertät von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut, ja, Enttäuschung. Also wir machen unterschiedliche Gefühle durch, aber tief innen wissen wir, egal was dieses Kind tut, egal wohin es geht, auch wenn es an das andere Ende der Welt sieht, tief innen wissen wir, wir bleiben verbunden. Da ist dieses Ja der Verbundenheit. Also Liebe ist das Ja des Verbundenseins. Vaterlandsliebe, die Verbundenheit zu einem Ort oder zu einer Region. Also immer wieder geht es darum, bei der Liebe in Verbindung zu sein. Und Seele hilft uns, dass wir spüren, dass wir tief miteinander verbunden sind. So ist für mich Patrick, der verstorbene Freund, zwar körperlich nicht mehr da, aber auf einer seelischen Ebene spüre ich eine tiefe Verbindung zu ihm. So als ob ich mit ihm in Kontakt gehen kann. Und das ist für mich etwas sehr Tröstliches, dass auch verstorbene Menschen uns nahe sind.
zum Beispiel verstorbene Angehörige, die irgendwie mit uns in Verbindung sind. Und da gibt es für mich so eine schöne, berührende Geschichte von Paul McCartney. Dieses Lied Let It Be, das kennen, glaube ich, Sie alle. Und das hat mich immer schon sehr berührt. Das ist eines meiner liebsten Lieder. Und wenn ich jetzt davon rede, merke ich, wie so eine Gänsehaut über den Rücken läuft, weil dieses Lied mich tief innen berührt. Und ich habe oft nicht verstanden, warum es mich so berührt. Und als ich die Geschichte dieses Liedes gehört habe, habe ich irgendwie verstanden, was da sich ausdrückt. Denn Paul hatte in jungen Jahren seine Mutter an Krebs verloren. Und um diesen Verlust seiner Mutter zu bewältigen, hat er angefangen, Gitarre zu spielen und hat sein erstes Lied komponiert. Und dann hat er John Lennon kennengelernt, der auch seine Mutter verloren hat. Zwei Halbwaisen. Und dann haben sie angefangen, sozusagen die Beatles zu gründen. Und dann, als die Beatles am Höhepunkt ihrer Karriere waren, brachen sie auseinander, weil sie innerlich zerstritten waren. Und Paul wollte eigentlich noch die Beatles retten. Aber er ahnte schon, dass es nicht mehr möglich war. Und dann träumte er, Mother Mary comes to me, dass seine Mutter Mary, so hatte sie genannt, nachts zu ihm ans Bett kam und zu ihm sprach, let it be, lass es los. Und das half ihm sozusagen, diese Botschaft von seiner verstorbenen Mutter, die ihm im Traum begegnet ist, anzuerkennen, dass es jetzt Zeit ist, loszulassen, diese Beatles loszulassen, um einen neuen Weg zu gehen. Und er hat dann ja auch eine eigene Solo-Karriere noch gemacht, macht immer noch Musik. Und so hat praktisch diese Verbindung, diese seelische Verbindung zu seiner verstorbenen Mutter ihm eine wichtige Wegweisung geschenkt. Und ich glaube, dass wir auf seelischer Weise eben tief verbunden sind mit Menschen, die noch unter uns sind, aber auch mit verstorbenen Menschen. Aber auch letztlich verbunden sind mit Nichtmenschen, dass wir eine tiefe Verbindung zu Tieren, zu Pflanzen, zu Natur empfinden können. Also für mich ist die Natur ein unglaublicher Seelenraum, wo wir wirklich so in Verbindung kommen, so mit dem Leben, der Schönheit des Lebens und der Vergänglichkeit des Lebens. Denn wir sind genauso ein Teil der Natur wie jede Pflanze und dieses Tier auch. Und ich finde es sehr beglückend, wenn wir so in der Natur so Momente des Beglücktseins, des Beseeltseins erfahren. Also wie, mir kommt es manchmal vor, wenn die Natur so ein eineiiger Zwilling von uns Menschen wäre. Und ist es nicht so, dass wir auch tief abhängig und in Verbindung miteinander sind? Zum Beispiel das, was die Bäume ausatmen, atmen wir ein. Und was wir ausatmen, atmen die Bäume ein. Wie ein ewiger Kuss zwischen der Menschheitsfamilie und der Familie der Bäume. Und jetzt gerade in dieser Klimakrise ahnen wir, wie sehr wir doch aufeinander angewiesen sind. Und ich glaube, dass wenn wir selber als Menschen wieder ein beseeltes, ein verbundenes, ein innerlich stimmiges Leben führen, dass es auch unserer Umwelt, unserer Natur gut wird, weil wir dann anfangen, auch sie anders zu schätzen. Wir können dann nicht mehr so ausbeuterisch mit ihr oder mit unserem eigenen Leben umgehen, sondern wir achten es mehr. Also in Verbindung mit der Seele heißt auch, innerlich den Wert und die Würde von etwas zu spüren. Eine Patientin hat es mal so ausgedrückt, erst als ich in Kontakt war mit meiner Seele, habe ich gespürt, dass ich als Mensch wertvoll bin, eine Würde habe. Und ich möchte jetzt Sie an dieser Stelle zu einer kleinen Übung einladen, ein kleines Experiment. Ich lade Sie ein, das dauert vielleicht so 2-3 Minuten, dass Sie mal so in sich hineinspüren und ich werde so ein paar Worte Ihnen sagen und sagen, guck mal, wie das in Ihnen schmeckt, in Ihnen klingt. So mal nach innen hinein, zu diesem Spürbewusstsein, zu diesem Innersten vielleicht hinein Kontakt aufnehmen. Und da möchte ich Sie einfach jetzt in die nächsten 2-3 Minuten mal in eine eigene Erfahrung begleiten. Ich bitte Sie, sich mal so bequem hinzusetzen, dass Sie jetzt nichts festhalten müssen, sondern dass Sie möglichst entspannt sitzen können. Und wenn es Ihnen möglich ist, setzen Sie sich so hin, dass Sie wirklich den Stuhl als Unterstützung nehmen, dass Sie so ein bisschen mehr loslassen, sich wirklich so diesem Stuhl anvertrauen, dass Sie ein wenig mehr in die Entspannung gehen. um dann nachher so mehr nach innen hineinzuspüren. Und dafür kann es hilfreich sein, wenn Sie für diese kleine Übung 2-3 Minuten dauert, Sie die Augen schließen, um so nach innen die Antennen auszufahren. Also lasst Sie einmal auf diesem Stuhl sitzend, die Augen schließend, mal nach innen hineinzuspüren, Ihren Atem wahrzunehmen. Also spüren Sie mal, wie Sie das Kommen und Gehen des Atems zum Beispiel im Brustraum spüren können, wie sich die Brust hebt und senkt. Und vielleicht unterstützt es Sie, eine oder zwei flache Hände so mal auf den Brustraum zu legen, um sich zu erinnern, dass Sie jetzt gerade so nach innen so hineinspüren wollen. Und jetzt, wo Sie gerade so dabei sind, so nach innen Ihre Aufmerksamkeit zu richten, möchte ich Sie einladen, sich mal vorzustellen, dass es in Ihnen einen Ort gibt, der ganz heil ist. Egal, was Ihrem Leben bisher passiert ist, welche Verletzungen Sie erlitten haben, dieser Ort, dieser Bereich in Ihnen ist unverletzt geblieben. Egal, was andere Menschen über Sie gesagt haben oder noch sagen werden, vielleicht an Abwertungen oder an Verurteilungen, in diesem Ort in sich wissen Sie, dass Sie unabhängig davon, was andere über Sie sagen, ein wertvolles Geschöpf sind, dass Sie liebenswert sind, dass Sie eine Würde haben. Sie sind wertvoll. Und Sie waren es schon immer. Und Sie werden es immer sein. Und ich kann mir nichts auf dieser Welt vorstellen, was Ihren Wert schmälern könnte. Und in diesem innersten Bereich wissen Sie, dass das wahr ist, dass Sie eine Würde haben, dass Sie wertvoll sind, dass Sie frei sind von den Meinungen anderer Menschen und dass da ein Ort der inneren Freiheit da ist. Und ich lade Sie ein, so eine Minute ganz still zu sein und mal zu erspüren, wie fühlt sich das an, wenn Sie da so hinein sich verbinden zu diesem Innersten von Ihnen, diesem Ort, wo Sie um Ihre Würde wissen. Dann nehmen Sie noch 3, 4 bewusste Atemzüge, bevor Sie dann diese kleine Spürübung wieder abschließen. Und dann, wenn es für Sie passt, lade ich Sie entweder die Augen zu öffnen, wieder die Aufmerksamkeit nach außen zu lenken. Ich hatte dieses Buch Wegweiser in ein selbstbestimmtes Leben genannt und meine damit, dass wenn wir um unseren Wert als Mensch wissen, dass wir eine Würde haben, dass wir unabhängig davon, was andere von uns denken oder über uns sagen, wertvoll sind, dann ist es der Moment, wo wir frei werden, wo wir wirklich selbstbestimmt leben können und nicht mehr fremdgesteuert. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen diesem Wert, den wir haben als Mensch, der ja, unantastbar ist, wie es eigentlich auch in den Menschenrechtskonventionen niedergelegt ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn wir das wirklich wissen und glauben, dass dieser Wert von uns unabhängig ist von dem, was wir tun, was wir leisten, was andere von uns glauben. Denn davon zu trennen ist unser Selbstwertkonzept. Denn wir alle haben Selbstwertkonzepte, Vorstellungen, was uns denn wertvoll erscheinen lässt. Und diese Selbstwertkonzepte, die sind kulturell geprägt. Also in einer leistungsorientierten westlichen Welt sind diese Selbstwertkonzepte abhängig davon, was wir leisten, wie wir im Ansehen der Gesellschaft dastehen, welche Attribute des Erfolgs wir vorzuweisen haben. Und wenn Menschen ihren Wert davon abhängig machen, was sie leisten, dann sind sie in Gefahr, wenn sie in den Augen dieser Welt nichts mehr zu leisten haben, weil sie alt sind, krank sind, in Ruhestand gehen, dass sie plötzlich sich wertlos fühlen, sich entwertet fühlen. Und wir alle haben Selbstwertkonzepte und die sind eben abhängig von dem, was uns beigebracht wurde in unseren Familien, in unserer Kultur. Eben, du bist wertvoll, wenn du was leistest, du bist wertvoll, wenn du besonders ausschaust oder irgendwie ein Ansehen hast in den Augen dieser Welt. Und dann werden wir aber fremdgesteuert, weil wir sozusagen uns so verhalten, damit wir in den Augen der anderen ja auch wertvoll bleiben. Und wir laufen Gefahr, dass wir Dinge tun, die eigentlich nicht für uns stimmen, um Menschen zu beeindrucken, die eigentlich gar nicht wichtig für uns sind, weil unsere Selbstwertkonzepte so geprägt sind. Und wenn wir davon Abstand nehmen können von diesen Selbstwertkonzepten und uns verbinden können mit unserem eigentlichen Wert als Mensch, dann beginnt so eine Freiheit, wo wir wirklich fragen können, was will ich? Nicht ich muss, weil die Welt das von mir verlangt, sondern was will ich? Wie will ich leben? Und das ist der Moment, wo eine alte Gangart in eine neue Gangart wechselt. Die alte Gangart nenne ich die Gangart des Gehorche und Folge. Gehorche der Welt da draußen und folge den Botschaften der Welt. Und die neue Gangart wäre Horche und Folge. Horche nach innen auf diese Stimme deiner Seele und folge dem Ruf deiner Seele. Und das ist für mich etwas ganz Zentrales im Leben von uns Menschen, weil wir von früh auf lernen zu gehorchen. Es gibt Untersuchungen an Kleinkindern, dass bereits 1,5-jährige Kinder ihr Spielverhalten danach ausrichten, was in den Augen der Eltern wertvoll ist oder nicht wertvoll. Also das, was von den Eltern sozusagen unterstützt wird, wird häufiger gemacht und das, wo die Eltern sozusagen tadeln, wird weniger häufig gemacht. Das heißt, die Kinder lernen schnell, Anforderungen abzuchecken, Erwartungen zu erfüllen. Warum ist das so? Das ist so, weil wir als Spezies Mensch so geschaffen sind, dass wir über 18 Jahre plus minus die Fürsorge von anderen Menschen brauchen, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Also wir brauchen zu unserem Überleben die Zuneigung von Erwachsenen, Eltern, Bezugspersonen. Sonst würden wir gar nicht überleben können als Kinder. Das heißt, wir wissen ganz früh als Kinder, ich muss gefallen, ich muss mich anpassen, ich muss praktisch die Liebe, die Anerkennung meiner Eltern, meiner Bezugspersonen erhalten, die darf ich nicht verlieren, weil sonst wird es gefährlich für mich. Dann verlassen die mich oder ja. Und dann lernen wir zu gehorchen. Das passiert gar nicht bewusst, aber das ist ein inneres Schema, dem wir folgen. Und so sind wir geprägt, dass wir den Erwartungen der Eltern folgen, dann meinen, müssen ihnen recht machen. Ja. Und erst später lernen wir vielleicht, dass das dazu führen kann, dass wir dann gar nicht unser eigenes Leben leben. Ich habe als Patient neulich einen 65-jährigen Schmied gehabt, der von seinem Vater, der auch Schmied war, immer abgewertet worden ist und letztlich, um dem Vater zu gefallen, die Schmiede übernommen hat, aber nie das Gefühl hatte, dass es ihm recht machen konnte. Und dann, als er so quasi seine Schmiede aufgeben musste, ist er in eine Depression gestoßen, weil plötzlich ist es weggefallen, was ja sein Lebensinhalt war. Und da hat er dann gemerkt, Mensch, war das eigentlich mein Wunsch? Oder habe ich das nur gemacht, um meinem Vater zu gefallen, um es ihm recht zu machen? Und das hat ihn in eine große Krise gestürzt. Und jetzt, ich habe ihn die Woche wieder getroffen, er war vor einem Jahr beim Satellit, hat er angefangen, künstlerische Dinge zu gestalten. Er hat gesagt, jetzt mache ich das, was mir Freude macht. Nicht, weil ich es verkaufen kann oder weil das sozusagen in den Augen eines Schmieds was wertvoll ist, sondern das, was mir Freude macht, wo ich kreativ bin und ich verschenke die Dinge und ich stelle die bloß in den Garten. Und er hat angefangen, was Neues zu entwickeln. Das, was ihm gemäß ist. Also, die Aufgabe in unserem Leben als Mensch ist von diesem Gehorche und Folge, wo wir fremdbestimmt sind, wegzukommen zu einem Horche und Folge, wo wir selbstbestimmt sind, von innen her sozusagen unser Leben steuern. Und das ist dadurch möglich, dass wir Kontakt haben eben zu diesem Inneren. Das heißt, uns Zeit nehmen, uns wahrzunehmen, uns zu erspüren, uns zu fühlen. Was ist denn da in mir? Was macht mir Freude? Was ist das, was mein Herz zum Klingen bringt. Und das wird sich zeigen, wenn wir dem begegnen. Also diese Stimme in uns, diese Weisheit, dieser innere Kompass, die Seele ist immer da. Aber wir können sozusagen diesen Kontakt unterstützen oder wir können ihn verhindern. Auf welche Weise unterstützen wir den Kontakt zu dieser Seele? Es ist vor allem, indem wir in die Stille gehen. Indem wir uns Zeit nehmen, mal nichts zu tun, einfach nur da zu sein, einfach mal still zu werden, um mal zu schauen, wie geht es mir gerade, was ist da in mir lebendig? Und oft kommt dann erstmal so eine Unruhe, ja? Dann wird uns vielleicht bewusst, wie viele Stimmen da sind und dann gibt es so eine Stimme eines inneren Antreibers, der sagt, du kannst doch jetzt nicht einfach rumsitzen, du musst doch jetzt was tun, das ist doch unproduktiv, einfach nur nichts zu tun. Und die Stimme unserer Seele, die erkennen wir daran, dass sie freundlich und wohlwollend zu uns spricht und sagt, nein, nimm dir jetzt Zeit. Schau mal, wie es dir geht. Schau mal, was du jetzt brauchst, was jetzt für dich stimmig ist. Also Zeiten der Stille, des Seins anstatt des Tuns. Wir sind ja eigentlich Human Beings, aber ich glaube, wir verhalten uns eher wie Human Doings. Dass wir ständig irgendwie was tun, uns irgendwie beschäftigen, immer irgendwas machen, um diese Unruhe, die vielleicht da ist, nicht zu spüren. Und der aber letztlich die Stimme der Seele wartet, um uns ihre gute Botschaft zu schenken. Also ich wünsche Ihnen, dass Sie sich immer wieder so Momente der Stille, des Ruhens gönnen, wo Sie wirkliche, wahrhafte Human Beings sind. Also sein statt tun. Solche Momente sind Momente, wo wir wirklich so auf unseren Grund schauen können, auf diesen Seelengrund. Und ich möchte die Seele mal vergleichen mit einem Magen. Ja, wenn wir einem Magen Nahrung zuführen, dann machen wir das in der Regel vielleicht dreimal am Tag. Morgens, mittags, abends. Und dazwischen lassen wir ihm Zeit zu verdauen. Was würde mit dem Magen geschehen, wenn wir den ganzen Tag was reinstopfen würden? Ja? Der würde krank. Ja? Jetzt stellen Sie sich vor, dass unsere Seele auch Zeiten des Verdauens braucht, dass wir nicht ständig sozusagen nur tun und machen und schaffen können, sondern dass wir Zeiten des Ruhens brauchen, damit wir seelisch gesund bleiben, dass die Seele nicht verbittert. Und wir sind in Gefahr, dass wir eben Human Doings sind, dass wir ständig uns beschäftigen, ständig was machen. Ich habe ja vorhin erzählt, ich komme vom Dorf, da war es am Samstag nicht möglich, im Garten einfach zu sitzen. Ja? Was sollen die Leute von einem denken, wenn man im Garten hockt? Haben die keine Arbeit, haben die nichts zu machen? Also dieses wirklich Ruhen, dieses wirklich zu uns kommen, das ist gar nicht so leicht. Und das ist aber die Voraussetzung, um mehr Kontakt zu unserer Seele zu bekommen. Und eine andere Weise des Kontaktförderns ist auch des Entschleunigens, des Langsamerwerdens. Wir sind in einem Tempo unterwegs, diese Welt dreht sich scheinbar immer schneller. Ja, eine Beschleunigung, die wir an der Arbeitswelt erfahren, aber auch in anderen Dingen, ja, was sicher mit technischen Möglichkeiten zu tun hat, aber auch mit Globalisierung. Das heißt, oft bekommen wir das gar nicht. Wir müssen immer noch so einen Tacken schneller dreht sich diese Welt und die Menschen werden immer gestresster. Und da ist es unsere Aufgabe, zu entschleunigen, mal wieder den Gang runterzuschalten. Und da gibt es so eine schöne Geschichte von Sherpas, die bei einer Himalaya-Expedition mit Engländern unterwegs waren. Und die Engländer hatten es ganz eilig, die wollten möglichst schnell auf den Mount Everest und waren ganz stolz, dass sie in 3 Tagen schon so weit gekommen sind, wie sie eigentlich geplant hatten, in 5 Tagen zu sein. Und dann hatten nach 3 Tagen die Sherpas sich einfach hingesetzt und gesagt, sie gehen jetzt nicht weiter. Und die Engländer haben das nicht verstanden. Und dann haben sie erzählt, diese Sherpas, unsere Seelen müssen nachkommen. Wir sind zu schnell gegangen, wir müssen jetzt ruhen, damit unsere Seelen nachkommen können. Und wie chatten wir durch diese Welt? Ja, wir können von A nach B fliegen, dann fliegen wir mal schnell über den Atlantik und dann wieder zurück. Und technisch ist so viel möglich. Ja? Aber ist das seelisch für uns gut, dieses Tempo, diese Geschwindigkeit? Ich glaube, nein. Ich glaube, damit wir unsere Seele gut spüren können, müssen wir immer wieder darauf schauen, dass wir unser Tempo entschleunigen, dass wir langsamer werden. Ja? Eine andere Weise, um unsere Seele zu spüren, ist verzichten, loslassen, fasten. Mal bewusst etwas loslassen. Es beginnt ja bald wieder die Fastenzeit. Stellen Sie sich vor, Sie würden die ganze Fastenzeit Ihr Handy weglegen. Ist das für Sie vorstellbar oder macht Ihnen das Angst, die Vorstellung, Ihr Handy nicht zu benutzen? Ich habe das Gefühl, das Handy ist fast schon wie ein Körperteil geworden, dass wir es gar nicht mehr uns vorstellen können ohne. Aber auch das macht uns ganz viel Druck, weil da ständig Messages reinkommen, Botschaften, Nachrichten, die wir nicht verpassen wollen. Und wir sehr stark beeinflusst werden durch Social Media. Es gibt ja diese schönen Begriffe von Influencern und Followern. Und ich habe diese Woche mit Erstaunen festgestellt, es stand in der Zeitung, dass Cristiano Ronaldo, ich denke, alle kennen den, dieser Fußballer, der die Haare immer schön hat, und der, ich glaube, der bestbezahlte Fußballer ist auf dem Planeten. Und diese Woche habe ich gelesen, dass er über Instagram mehr Geld verdient als übers Fußballspielen. Ja, weil er als Influencer in Instagram ganz viele Menschen, die ihn verehren, beeinflusst, was sie kaufen sollen, was sie denken sollen. Das heißt, Influencer gibt es viele und wir sind die Follower, die sozusagen, indem wir in Social Media uns aufhalten, so quasi beeinflusst werden, welche Meinungen sollen wir glauben, was sollen wir kaufen, welchen politischen Richtungen sollen wir uns anschließen. Also wir werden sehr beeinflusst und oft bemerken wir das gar nicht, wie sehr wir uns vielleicht auch unseren Selbstwert davon abhängig machen, was andere über uns denken. Jetzt gerade für Jugendliche, die auch zum Beispiel bei Instagram Fotos einstellen, die machen ja ganz schnell, also mit Likes ja, verteilen und dann wird das Likes zur Währung des Selbstwerts. Ja. Wie viele Likes habe ich bekommen für dieses oder jenes? Und dann werden Fotos geschönt mit Photoshop, damit wir toller rüberkommen, um mehr Likes zu bekommen. Das heißt, wir werden ganz stark beeinflusst durch andere, ob die das toll finden oder nicht toll finden. Also in diesen Social Media wird ganz viel Stimmung gemacht und da werden wir sehr, sehr beeinflusst. Und das ist nicht nur eine Gefahr für unsere jungen Menschen. Also ich habe hier 2 Jugendliche zu Hause, die da auch betroffen sind, dass sie natürlich auch in sozialen Medien sich aufhalten und das ist für junge Menschen gar nicht einfach, wenn sie so mit ihrem Selbstwert ringen und so orientieren sind, wer bin ich denn und was ist mein Weg und dass sie dann so in Social Media so viele Angebote bekommen, wie sie sein sollen oder sein müssten, wie sie auszusehen haben, was sie für Klamotten tragen müssen etc. Also auch da findet eine Form von Fremdbeeinflussung weg und das ist für mich wichtig, um wieder mehr zu uns selber zu kommen, dass wir diese Fremdbeeinflussungen ja, ein Stück weit zurückdämmen und überlegen, tut mir das gut, dieser Konsum von Social Medias, oder kann ich auch mal eine Zeit lang vielleicht darauf verzichten, also weniger Medienkonsum zum Beispiel, kann helfen, dass wir mehr nach innen kommen. Also das Internet heißt ja www, World Wide Web. Ich finde, es ist die Abkürzung für www, weit, weit weg von mir selber. Also wir halten uns im Internet auf, aber kommen nicht ins Intranet, ja, zu uns selber. Und ich lade meine Patienten immer ein, also bei uns in der Klinik gibt es ein Handyfasten, die Handys in den Safe zu legen und stattdessen in den Wald zu gehen. Da gibt es andere Verbindungen. Ja? Da gibt es vielleicht kein freies WLAN, aber da gibt es eine andere Art von Verbindung. Eine Verbindung zur Natur, eine Verbindung zu uns selber, zum Wesentlichen. Also ich finde, die Natur, ob der Wald oder die Berge oder das Meer, das sind so kraftvolle Quellen, um uns selber wieder zu spüren, um zum Wesentlichen wieder zu kommen. Und ganz viele Menschen erzählen mir, dass sie, wenn sie in der Natur sind, dass sie dann wirklich auch wieder zur Ruhe kommen. Also auch Aufenthalte in der Natur sind eine wichtige Unterstützung, um mehr in Kontakt mit unserer Seele zu kommen. Also das wünsche ich Ihnen, dass Sie ohne Handy, ohne Walkman in die Natur gehen, um einfach mal einen Spaziergang zu machen oder sich mal an einen See zu setzen, mal zur Ruhe zu kommen, wahrzunehmen, das Leben spüren, die Schönheit, aber auch die Vergänglichkeit. Und das ist, was uns ja die Natur immer zeigt, zu jeder Jahreszeit, die Schönheit, die Vielfalt des Lebens und gleichzeitig die Vergänglichkeit. Und so ist ja unser eigenes Leben auch, dass wir einerseits eine Fülle haben und gleichzeitig in uns auch Apoptosevorgänge, Zelluntergänge, Zelltodphänomene passieren, dass immer auch sozusagen beides in uns geschieht, dass unser Leben Fülle und Schönheit haben kann, aber auch immer auch schon die Vergänglichkeit in sich trägt und dass der Tod eigentlich wie eine Frucht ist, die in uns wächst und irgendwann dann reif ist. Und das finde ich sehr unterstützend, diese Erfahrungen der Schönheit und der Vergänglichkeit in der Natur, aber auch in unserem eigenen Leben. So mich zu öffnen für die Schönheit des Lebens und gleichzeitig aber auch offen zu sein für die Vergänglichkeit des Lebens. Das kann uns helfen, bewusster, wahrhaftiger, authentischer zu leben. Und so mag ich Ihnen solche Dinge wie Stille, Entschleunigung, Verzichten, Fasten, Naturerfahrungen sehr ans Herz legen, weil das uns alle unterstützen kann, in Verbindung mit unserer Seele zu kommen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen ein Lieblingsgedicht von mir vorlesen, von Rainer Maria Rilke, wo über die Stille, das Lauschen der Stille geht. Ein schöner Text über die Seele und das Lauschen. Ich lese Ihnen das vor und dann lade ich Sie ein, danach eine Minute Stille zu halten, um mal diesen Text noch nachzulauschen, ob der Ihnen vielleicht etwas in Bewegung bringt, etwas berührt. Rainer Maria Rilke. Vor lauter Lauschen und Staunen sei still, du mein tiefes Leben, dass du weißt, was der Wind dir will, eh noch die Birken beben. Und wenn dir einmal das Schweigen sprach, lass deine Sinne besiegen. Jedem Hauche gib dich, gib nach, er wird dich lieben und wiegen. Und dann, meine Seele, sei weit, dass dir das Leben gelinge. Breite dich wie ein Feierkleid über die sinnenden Dinge. Danke, dass Sie diesen Text so andächtig gelauscht haben. Und wenn das, was ich gerade erwähnt habe, Dinge sind, die uns unterstützen, den Kontakt zu unserer Seele wahrzunehmen, dann gibt es auf der anderen Seite aber auch Dinge, die uns hindern, diesen Kontakt zu unserem Innersten zu spüren. Und vor allem, das Erste ist für mich der alltägliche Stress. Vielleicht kennen Sie diesen Begriff, Stress frisst Seele. Dass Stress auch Beziehungen zerstören kann. Also zum Beispiel ein Paar, ja, was eigentlich seelisch auf eine liebevolle Weise miteinander in Verbindung war, wenn die permanent im Stress sind, weil sie zu viel leisten müssen oder der Beruf oder finanzielle Nöte, was auch immer sie unter Druck bringt, dann kann das die Liebe, diese Verbindung zerstören. Also Stress ist das Gift für partnerschaftliche Verbindungen. Stress ist das Gift für jede Art von Verbindung, weil wir uns da abgetrennt fühlen. Wir fühlen uns angespannt. Wir meinen, wir müssen alleine was schaffen, wir müssen was kontrollieren, wir müssen alleine irgendwie zurechtkommen. Wir fühlen uns unverbunden. Und wir alle leben in einer Welt, die voller Stress ist. Alle Untersuchungen von Krankenkassen, die ich kenne, belegen, dass die Menschen sich von Jahr zu Jahr noch gestresster fühlen. Und dass es fast schon zum guten Ton gehört, gestresst zu sein, weil es vielleicht bedeuten könnte, damit bin ich wichtig, ja? Und noch mehr gestresst sein bedeutet, noch wichtiger zu sein. Aber Stress ist ein Gift für unsere Seele. Es tötet Verbindungen ab. Wir spüren die Verbindung nach innen nicht mehr, weil wir ganz angespannt sind. Und dadurch sind wir auch nicht mehr offen für liebevolle Verbindungen zu anderen, weil wir auch da eher in einem Kampfmodus sind. Also das, was den Kontakt zu unserer Seele in unserer Gesellschaft am stärksten verhindert, ist der alltägliche Stress. Das immer tätig sein, das tun müssen. Und was auch sehr im Wege stehen kann, ist das, was wir vom Kopf her denken. Ja? Dass wir unserem Kopf zu viel Macht geben, weil der Kopf denkt oft Gedanken, die andere uns vorgedacht haben. Und wir müssen nicht alles glauben, was wir denken, weil das eben oft nicht stimmt, sondern etwas ist, was wir übernommen haben von anderen, von der Gesellschaft. Und ständig im Kopf zu sein, ja, hindert uns daran, ins Gefühl zu kommen, ins Spüren, ja, nach innen zu fühlen. Cogito ergo sum, hat Descartes gesagt. Ich glaube, das ist oft eher so cogito ergo sum, 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 sum. Ja, je mehr wir denken, desto mehr kreisen unsere Gedanken und wir fühlen uns wie gefangen in unseren Gedanken. Ja? Also dieses gedankliche Tätigsein ist auch hinderlich, um ins Spüren zu kommen. Also wenn Sie merken, dass Sie permanent am Denken sind, dann versuchen Sie mal, vielleicht finden Sie eine Weise, was Ihnen hilft, mehr ins Spüren zu kommen. Das könnte zum Beispiel sowas wie Yoga sein, ja, oder irgendwas, was sie in den Körper wieder führt, ins Hier und Jetzt, also Achtsamkeitsübungen, ja, Entspannungsmethoden, irgendwas, was ihnen hilft, mal die Denkmaschine auszuschalten, um mehr ins Spüren zu kommen. Also da gibt es unterschiedliche Methoden, aber die meisten gehen tatsächlich so übers körperliche Spüren, übers sich fühlen, sich wieder wahrnehmen. Und vielleicht haben sie da für sich schon etwas. Oder sie machen sich auf die Suche, aber alles, was ihnen hilft, sich wieder zu fühlen, ihren Körper wahrzunehmen, bei sich selbst anzukommen, ist hilfreich, weil es uns hilft, so quasi rauszukommen aus diesem permanenten Denken und wieder mehr hinein zu uns selber, nach Hause zu kommen. Also Stress, ständiges Arbeiten, tun, zu viel auch reden, ja, das sind Dinge, die unsere Seele nicht gut und das sind so auch Ego-Konstrukte, ich muss alles im Griff haben, ich muss, also diese Gedanken, ich muss, ja, das ist schon ein Hinweis, wenn Sie denken oder sagen, ich muss, dann ist das nicht, ich will. Das ist das, was die Seele sagt, ich will. Solange wir sagen, ich muss, ist kein Raum für ich will. Also wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie denken oder sagen, ich muss doch, ja, dann werden sie hellhörig, das ist sicher nicht die Stimme ihrer Seele, die ihnen das sagt, sondern das ist irgendwas im Kopf, was ihnen einflüstert, dass es noch nicht reicht, dass sie noch weiter, noch schneller, noch höher hinaus müssten, was sie antreibt. Ihre Seele spricht anders zu ihnen. Die ist liebevoll, freundlich, die will ihnen helfen zu entschleunigen. Und da kann es gut tun, bewusste Seelenzeiten sich zu gönnen. Dass sie immer wieder mal sich eine bewusste Seelenzeit gönnen. Und jetzt würde ich Sie gerne nochmal zu einer ganz kleinen Übung einladen, dass Sie mal sich innerlich fragen, wo habe ich mich ganz beseelt gefühlt? Überlegen Sie mal, gibt es ein Bild, wo in Ihrem Leben haben Sie das Gefühl gehabt, oh, da war ich ganz verbunden, da war ich ganz da, da war ich ganz beseelt, ganz im Frieden. Schauen Sie mal, wenn Sie diese Frage sich vorlegen, taucht eine Situation auf, ein inneres Bild. Was war so eine Seelenzeit? Ein Moment, wo Sie wirklich das Gefühl, oh, da war ich so in Verbindung mit, da war ich mir nahe. Da war ich glücklich, beseelt. Was taucht da für ein Bild auf, wenn Sie sich diese Frage vorlegen, wo in meinem Leben habe ich mich wirklich beseelt gefühlt? Danke ich Ihnen, dass Sie sich eingelassen haben auf diese kleine Übung und ich weiß nicht, was bei Ihnen auftaucht, aber wenn ich das in der Klinik, ich mache das öfters mit meinen Patienten, sie einlade und sie dann frage, was taucht auf, dann sind es oft Bilder voller Einfachheit. Auf einem Berggipfel sitzend, sich mit der Schönheit der Natur verbunden, mit einem Hund herumtollen, ein Kind im Arm haben. Momente der Einfachheit, der Präsenz, der Verbundenheit. Ein Moment der liebevollen Zugehörigkeit. Und das sind die Momente, die uns wirklich beglücken. Es sind nicht die Momente, die wir kaufen können, die wir mit Geld, mit Materiellem ermöglichen können, sondern die Momente des wahrhaften, einfachen Daseins. Das sind die Momente, die uns wirklich beseelt erfüllen. Also ich lade Sie ein, gönnen Sie sich mehr solche Momente, wenn Sie merken, das ist in der Natur, gönnen Sie sich Zeiten in der Natur. Wenn es Zeit mit einem lieben Menschen ist, gönnen Sie sich mehr Zeiten mit diesem lieben Menschen. Wenn es eine Zeit der Stille für sich selbst ist, dann gönnen Sie sich, also gönnen Sie sich Zeiten für Ihre Seele, dass immer wieder Ihre Seele auftanken kann. Einen Tag, eine Woche oder ein Sabbatjahr. Was auch immer. Schauen Sie, was für Sie möglich ist, aber gönnen Sie sich Zeiten für Ihr Leben. Und ja, meine Botschaft für Sie heute ist, richten Sie sich in Ihrem Leben so gemütlich wie möglich ein, damit Ihre Seele gut darin schwingen kann. Also machen Sie sich so gemütlich wie möglich, dass es Ihrer Seele leicht fällt, in Ihrer Mitte zu schwingen. Sie sind der Chef Ihres Lebens. Lassen Sie sich nicht hetzen von dieser Welt und den Ansprüchen, sondern schauen Sie, was stimmt für Sie. Und ich möchte Ihnen jetzt noch am Schluss eine Geschichte erzählen. Ich habe erzählt, dass ich Bankkaufmann bin vom Grundberuf her. Und als ich auf einer Bankfiliale tätig war, kam es eines Tages zu einem Banküberfall. Gott sei Dank hatte ich an dem Tag Berufsschule, also ich war nicht in der Filiale, aber mein Kollege, als er morgens die Bank öffnete, stand vor ihm ein Bankräuber, hielt ihm die Pistole hin und sagte, Geld oder Leben. Und glücklicherweise hat sich mein Kollege fürs Leben entschieden und hat das ganze Geld rausgeräumt. Und es hat mich damals sehr berührt, weil das so der Albtraum, glaube ich, jedes Bankkaufmanns ist, Opfer eines Banküberfalls zu werden. Und ich habe die Episode vergessen, aber dann, noch gar nicht so lange her, habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich ist doch es so, dass nicht nur ein Bankkaufmann von einem Bankräuber diese Frage gestellt bekommt, Geld oder Leben, sondern dass wir vielleicht täglich die Frage gestellt werden, Geld oder Leben, was wählst du? Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich im Zweifelsfall für Ihr Leben entscheiden. Weil oft ist es so, dass wir, wofür auch immer Geld steht, materiellem Nachjagen, viel Zeit, viel Energie verwenden, um materielle Besitztümer anzuhäufen und dabei unsere Lebensqualität leidet und unsere Seele Schaden nimmt. Wenn Sie zu einem Baumarkt am Samstag gehen, dann sehen Sie da ganz viele Menschen, die viel Geld ausgeben und Zeit hineinstecken, um ihre Häuser schöner zu machen. Aber wie viel Mühe geben Sie sich, um die Beziehungen, die in diesen Häusern stattfinden sollen, zu pflegen? Ja? Vielleicht kennen Sie auch viele oder Fälle, wo ein Paar sich bemüht hat, ein tolles Haus zu bauen und als es fertig war, haben sie sich getrennt, weil sie gemerkt haben, dass sie sich dabei verloren haben, dass ihre Liebe, ihre Beziehung gelitten hat, ja, unter diesem einseitig auf das Materielle schauen. Also Geld oder Leben, eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, was zählt, was ist wichtiger, der materielle Besitz oder ihre Lebensqualität? Und ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es so eine Tendenz von materiellem Wohlstand äußerlich und einem inneren Hohlstand andererseits, so einer inneren Leere. Es gibt eine Untersuchung vom Allensbach-Institut am Bodensee, Generation Mitte, das sind die 30- bis 60-Jährigen, die sind gefragt worden so nach ihrem Lebensgefühl und dann kam so als Fazit heraus, ja, materiell geht es uns gut, sind wir eigentlich zufrieden, aber wir fühlen uns gar nicht so wohl in der Gesellschaft, die sind alle so egoistisch, jeder denkt nur an sich selber, Vereinsamung, Ungeborgenheit, ja, dass so quasi der seelische Zusammenhalt verloren geht. Dass in einer Gesellschaft oft so auch Radikalisierungen stattfinden und dass die Menschen sich gar nicht mehr so im Miteinander wohlfühlen, dass da seelisch etwas verloren geht und dass das tatsächlich so eine Diskrepanz ist, so dass wir materiell gut dastehen, einen Wohlstand haben, aber nicht wohlstehen. Ja? Materiell da sind, aber nicht wirklich innerlich gut bei uns sind. Ja? Und eigentlich innerliche Not sind. Und eine Zeitungslektüre vor nicht allzu langer Zeit hat mich auch hellhörig gemacht. Auf der einen Seite stand drin, wie viel Guthaben in dem Fall die Deutschen hatten und dass sie noch nie so viel Privatvermögen hatten wie zur Zeit. Und auf der nächsten Seite war zu lesen, dass auf der Autobahn ein Gaffer einen Sterbenden im Krankenwagen gefilmt hat. Und wo ich gedacht habe, zuerst war ich sehr empört, wie kann man nur? Und dann dachte ich, Mensch, wie seelenlos, wie einsam, wie leer muss das Leben dieses Menschen sein, dass er sich über so etwas irgendwie einen Kick holen muss. Ja? Wie leer muss der innerlich sein, dass er da gar kein Gespür hat für die Würde dieses anderen und was sich sozusagen gehört und nicht mehr gehört. Also das heißt, da gibt es, glaube ich, schon eine Diskrepanz zwischen diesem Streben nach äußerem Besitz und dass es zu Lasten von Werten gehen kann, von unserem seelischen Verbundensein, von unserer eigenen Würde als Mensch. C.G. Jung hat von dem Weg des Menschen gesprochen als dem Werdensprozess der Seele. Der ist davon ausgegangen, dass es einen Menschen in uns gibt, der wir von Anfang an sind. Dass es unsere Aufgabe ist, uns seelisch dahin zu entwickeln, dieser Mensch zu sein oder zu werden, der wir sind, also das wahre Selbst zu entwickeln. Dann wäre sozusagen die Entwicklung des Menschen der Weg zu sich selber. Also je weiter wir kommen im Leben, im positiven Sinn, desto näher kommen wir zu uns selber, desto wahrhaftiger und authentischer werden wir. Und ich möchte jetzt zum Schluss kurz ein paar Sätze zitieren aus einem Aufruf zum Leben. Ich bin in einer psychosomatischen Klinik und wir haben lange Wartezeiten und ich bin in einem Kreis von anderen Kollegen, die auch eine psychosomatische Klinik leiten. Und wir haben gesagt, das stimmt was in unserer Gesellschaft nicht, dass so viele Menschen psychisch leiden, dass das psychische Leiden gar nicht mehr so quasi von Kliniken oder ambulanten Therapeuten aufgefangen werden kann, das stimmt nicht individuell, sondern ganz gesamtgesellschaftlich war es nicht. Und wir haben einen Aufruf zum Leben ins Internet gestellt und haben ein paar Thesen, möchte ich Ihnen kurz am Schluss vorlesen. Daraus, unsere Seele leidet an individuellem Stress, an Entmenschlichung, an Überforderung und Verletzungen und an mangelndem zwischenmenschlichem Halt, mangelnder Unterstützung und Liebe. In der Tiefe unserer Seele spüren wir das Leben, das unser größtes Geschenk ist. Lasst uns achtsam und wertschätzend damit umgehen, aus Ehrfurcht vor dem Leben und mit Liebe zum Leben. So wollen wir uns für ein Zusammenleben engagieren, in dem unser Herz aufgeht, unsere Seele atmet und unsere Fähigkeiten wachsen. Lasst uns unsere Arbeit, unsere Schulen, unser Wohnen und unser Leben gestalten, dass wir gesund, beherzt und lebendig bleiben und gemeinsam Kräfte entwickeln, um die Herausforderung von heute und von morgen zu meistern. Lasst uns Gemeinschaften bilden, in denen Menschen lernen, sich zu verstehen und zu verständigen, in denen wir uns gegenseitig helfen und anregen und gemeinsam an einer friedlichen Zukunft arbeiten. Lasst uns wahrhaftig sein und echte Begegnungen üben. Wir besitzen als Menschen eine enorme Lebenskraft, eine hohe Intelligenz, ein großes Herz und ein wunderbares kreatives Potenzial. Lasst uns in Würde zusammenleben, jetzt. Und so möchte ich zum Schluss meines Vortrags Ihnen zurufen, lasst uns auf die Seele hören. Vielen herzlichen Dank.